die falsche Predigt gerade rausgenommen. Ja. Wir haben heute ein Wort wieder aus dem Korintherbrief. Das kennt ihr ja schon, immer der Korintherbrief. Ich lese mal den Text vor aus Kapitel 9, die Verse 15 bis 23. Oder ich fange schon bei 14 an. So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Ich glaube, das habt ihr beim letzten Mal gehabt, ne? Ja. Ich aber, also Paulus, nicht ich, ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe, denn es wäre mir besser zu sterben, als mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache? Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Soweit die Lesung. Ich habe lange überlegt, wie ich mit diesem Text umgehe. Und dann fiel mir ein, die Jahreslosung, die steht ja auch in diesem Korintherbrief. Die Liebe. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und wenn Paulus sowas fordert, dann fordert er nichts, was er selbst nicht einhält. Er sagt nicht, ihr müsst das tun, ich brauche das nicht. Dann sagt er damit automatisch, ich tue das. Die Liebe ist das große Vorzeichen vor seinen Briefen. Die Liebe des Paulus zu Jesus und zum Evangelium, zu dem wunderbaren Evangelium. Deswegen ringt er täglich, dass weitere Menschen diesen Heiland zu ihrem eigenen Heil annehmen. Er ordnet sein ganzes Leben, seinen Alltag diesem Dienst unter. Er denkt nicht darüber nach, was er sich Gutes gönnen kann, was er essen kann, wo er mal feiern kann. Die Dinge spielen für ihn gar keine Rolle. Er denkt nur daran, Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen von diesem Evangelium zu überzeugen. Menschen zu sagen, wie sehr Gott sie liebt. Und was er getan hat, das ist ja keine Liebe, die nur auf Gefühlen beruht, die bei Gott, sondern er hat ja was getan. Er hat seinen Sohn gesandt, damit wir wieder zu ihm zurückkommen können. Er hat ihn geopfert. Durch Jesus nimmt Gott uns Menschen wieder an, als seine Kinder. Gott wird unser Vater. Und dieses väterliche Herz schlägt auch in Paulus. Und deswegen ordnet er sein ganzes Leben diesem Dienst unter. Das ist, also das haben wir für mich ungeheuer, wie Paulus lebte. Nur damit Menschen errettet werden, damit er nicht sagen muss, weil ich da mal nicht Zeit hatte, weil ich irgendwie Spaß haben wollte, sind die und die nicht gerettet worden. Er war durchdrungen von dieser Retterliebe. Und diese Liebe steckt auch in seinen Briefen. Das große Thema der Paulusbriefe ist die Liebe. Und im Korintherbrief kommt das besonders deutlich rüber. Es ist kein Zufall, dass gerade in dem Brief das Hohelied der Liebe drin steht. Paulus fordert nichts von den Korinthern, was er selbst nicht halten kann. Seine Liebe erträgt alles. Auch die Liebe des Paulus erträgt alles. Er hält viel aus. Er lässt sich nicht erbittern, wenn er geschlagen wird. Und diese Liebe erfüllt Paulus auch beim Schreiben seiner Briefe. Und diese Liebe geht aber auch entschieden vor, wenn seine Kinder, ich sag mal, seine Kinder gefährdet sind, das ewige Leben zu verlieren. Wenn welche auftauchen, die das Evangelium verfälschen, verändern, Zusatzlasten aufdrücken, neue Regeln kommen. Da kann Paulus nicht schweigen. Da greift er sofort ein, sobald er das erfährt. Wie auch hier mit dem Korintherbrief. Und da ist er auch in Übereinstimmung mit Jesus. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus: Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt wird und er in die Tiefe des Meeres versenkt wird. Also auch Jesus ist da ganz hart. Wenn eins seiner Kinder verführt wird, dann ist derjenige, der verführt, ja, das ist satanisch. Der Satan will Gottes Kinder verführen. Hier in unserem Text geht es auch nicht darum, dass Paulus sich rühmt, obwohl er das wirklich könnte. Er hat ja wirklich Unfassbares geleistet, sage ich mal. Er könnte sagen, schaut mal, wie viele Gemeinden ich gegründet habe. Hat er nirgendwo gesagt, oder? Kennt ihr das? Nein. Schaut mal, wie groß und lebendig und toll meine Gemeinden sind. Hat er auch nicht gesagt. Schaut mal, welche wunderbare Ordnung meine Gemeinden haben, wie toll ihre Gottesdienste ablaufen. Also er hat sich nie gerühmt. Nein, er rühmt sich seiner Schwachheit. Er rühmt sich seiner Unwürdigkeit. Dass er, der einmal die Christen verfolgt hatte, dass er von Gott angenommen wurde. Und dass er diese Aufgabe von Gott bekam, das Evangelium unter den Heiden zu verkünden. Dass er ein besonders ausgewähltes Werkzeug wurde, hat Jesus selbst gesagt. Er ist ein besonders ausgewähltes Werkzeug. Er betrachtet sich als Sklaven Jesu. Von dem Jesus, der erst zur Rechten Gottes, des Vaters sitzt, und von dem hat er den Auftrag bekommen. Und wehe ihm, er würde den Auftrag nicht ausführen. Wehe ihm, er könnte durch sein Verhalten einen Menschen an der Wahrheit seiner Botschaft zweifeln lassen. Paulus lebt also so, wie es Jesus von seinen Jüngern erwartet. Jesus sagt: Wer aber von euch wird zu seinem Knechte, der pflügt oder weidet, wenn er vom Felde heimkommt, sagen: Komm alsbald her und setze dich zu Tisch? Wird der Herr nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und hernach iss und trink du? Dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich glaube nicht. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. So verhält sich Paulus. Er musste so leben und handeln. Sein Auftraggeber war Jesus. Paulus betrachtete sich als Sklave dieser Aufgabe. Und ein Sklave erhält keinen besonderen Lohn. Er erhält sein Auskommen, egal wie viel er macht. Wie sehr freut sich daher Paulus über die Menschen, denen Gott das Herz auftat für seine Botschaft und die nur ihr Vertrauen ganz auf diese Botschaft von der vollkommenen Gnade und ewigen Barmherzigkeit Gottes setzen. Das war der Triumph, das war die Freude des Paulus. Und diese Liebe, diese Freude, wenn Menschen durch sein Wort zum Glauben fanden, die drückt er damit aus, dass er sich auch als, ja, wie ein Vater fühlt, dieser Menschen. Und er schreibt den Korinthern: Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt. Und was ist für ein Vater oder eine Mutter? Ja, ein Herzensanliegen, wenn die Familie zusammen ist, dass Frieden ist, dass Liebe in der Familie herrscht. Meine Frau hat immer gesagt, die ganze Arbeit macht mir nichts aus, aber wenn die Kinder zanken, das macht mich fertig. Streit unter Gottes Kindern, das ist für Gott auch schlimm. Einer überhebt sich über den anderen. Und das Evangelium von Paulus wird belastet durch zusätzliche Forderungen oder ungewohnte Freiheiten. Und das bringt den Paulus auch hier bei den Korinthern ja sofort auf den Plan. Und er greift ja an vielen, vielen Punkten ein und vielen, vielen Fragen, die sie haben, die in der Gemeinde kontrovers diskutiert werden. Streitfragen zerstören die Liebe zu Jesus, weil andere Lehren in den Vordergrund plötzlich kommen. Das ist eine zerstörerische Gefahr für eine Gemeinde. Sogar der Glaube wird bedroht. Dann kann Zank ausbrechen über Lehrmeinungen. Dann kann sogar Hass aufbrechen auf Andersdenkende. Die Liebe untereinander bleibt auf der Strecke. Sie wird zerstört. Und da kann Paulus nicht schweigen. Und es ist ja auch ein Anliegen Jesu. Das letzte Gebet, das Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat, das hohe priesterliche Gebet, war ein Ringen um die Einheit der Jünger und aller derer, die durch ihr Wort an ihn glauben. Ich zitiere kurz aus dem hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus betet: Ich bitte aber nicht für diese allein, also jetzt für die Jünger, die um ihn sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Also die Einheit von uns Christen, von uns Glaubenden, ist auch ein Zeichen für die Welt, dass das Evangelium Realität ist, dass Jesus wirkt. Die Einheit soll so stark sein, wie sie zwischen Jesus und dem Vater ist. Dieser Liebe muss sich alles unterordnen, auch der eigene Lebensstil. Die eigene Bequemlichkeit, die eigenen Bedürfnisse. So lebt uns das Paulus vor. Diese Liebe ordnet sich sogar den Schwächen der anderen unter, um deren Glauben nicht zu gefährden. Paulus macht es ganz krass deutlich: Durch meinen Lebensstil, der mir wichtig ist, kann ich andere vom Glauben abbringen, kann ich andere im Glauben gefährden. Wir können sie belasten durch ein schlechtes Gewissen, mit unserer vermeintlich höheren Erkenntnis. Und dann redet man schlecht übereinander und dann gibt es Verletzungen. Man wendet sich von der Gemeinde vielleicht sogar ab Und nach außen dringt die Message, die Christen sind auch nicht besser als andere. Denn die Liebe ist das Zeichen, an dem die Welt uns erkennt. Und an dem die Welt erkennt, dass Jesus wirklich der gesandte Messias und Heiland ist. Paulus setzt also alles ein, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Er setzt sich für die Einheiten der Gemeinde ein. Er verzichtete auf die Unterstützung der Gemeinde. Er lebte nicht von der Gemeinde, sondern er demütigte sich durch einfache handwerkliche Arbeit, um seinen kärglichen Lebensunterhalt zu verdienen. Das tat er alles nur, um die Annahme des Evangeliums nicht zu gefährden. Und er schreibt selbst, ich glaube, das habt ihr auch schon hier gehabt, im Kapitel 4 von diesem Korintherbrief: Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine feste Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Wir werden geschmäht, aber wir segnen. Wir werden verfolgt, aber wir erdulden es. Über uns wird gelästert, aber wir reden gut zu. Wie Unrat, wie Müll der Welt sind wir geworden. Ein Abschaum aller bis jetzt. So ist das Leben des Paulus. Er wurde gedemütigt und erniedrigt. Es war daher einfach, über ihn zu lästern. Aber das konnte seine Liebe zur Gemeinde nicht trüben. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus durch das Evangelium bezeugt. Es gibt reiche Väter und es gibt arme Väter. Aber alle Väter und alle Mütter haben ihre Kinder von Herzen lieb. In der Liebe zu den Kindern wird wahrscheinlich kein Unterschied bestehen. Im Gegenteil, wenn ein Kind behindert ist, bekommt es vielleicht sogar besonders viel Liebe. So liebt Paulus die Geschwister in seinen Gemeinden. Er sucht nicht seinen persönlichen Ruhm, er kämpft nur um die Annahme des Evangeliums. Er demütigt sich unter alle und prahlt nicht mit seiner Weisheit und seiner großen Erkenntnis. Nur im Galaterbrief lesen wir einmal kurz, dass er von Jesus selbst gelehrt wurde, von Jesus selbst beauftragt wurde. Und dies erwähnt er auch nur, um den Galatern zu helfen, ihm zu vertrauen, dass allein die Gnade Jesu genügt, dass das die Botschaft von Jesus selbst ist. Jesu Gnade allein genügt. Und wir dürfen nichts hinzutun, aber auch nichts davon tun. Diese Erniedrigung des Paulus ist für manche in der Gemeinde Korinth ein Problem. Dass er mit seiner Handwerksarbeit seinen Lebensunterhalt verdient. Paulus ist nicht der typische geistliche Würdenträger, wie wir sie so kennen. Er taucht nicht auf als einer, der was daher macht. Im Gegenteil. Aber er bestätigt, dass die Menschen, die vom Evangelium, dass die Menschen, die für das Evangelium leben, vollzeitlich leben, dass sie Anrecht haben, auch davon zu leben. So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Und dann hat Paulus aber gesagt, ich mache davon keinen Gebrauch. Und sein Ruhm ist nur, dass er in dieser Demut lebt und in dieser Bescheidenheit. Und das ist für ihn sogar so wichtig, dass ihm lieber wäre zu sterben, als auf diesen Ruhm zu verzichten. Das ist ein ungeheures Wort, dass Paulus das so dramatisch darstellt. Stellt euch mal vor, hier würde ein Müllmann stehen in seiner Müllmannkleidung. Er würde sagen, wo ist denn derjenige, der heute predigen will? Ja, also wir sind alle irgendwo mit unseren Augen, ja, wir urteilen mit unseren Augen ganz stark. Wenn ein Müllmann einen Auftrag von Gott hätte, naja, das müsste er aber uns mal beweisen und sich erstmal schick anziehen. So demütigte sich der Paulus um des Evangeliums willen. Er ordnet sich überall unter, auch wenn er persönlich das gar nicht nötig gehabt hätte. Aber damit seine Botschaft von Jesus angenommen wird, damit sie nicht behindert wird, macht er sich zum Sklaven aller Menschen. Wie ich gelesen habe, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Den Juden ein Jude, den Gesetzlosen ein Gesetzloser, den Gesetzlichen ein Gesetzlicher, den Schwachen ein Schwacher. Ja, damit er auf diese Weise wenigstens einige rettet. Er musste erfahren, dass viele das Evangelium abgelehnt haben. Er konnte es nicht erzwingen, dass Menschen das Evangelium annahmen. Hat er auch nicht. Er hat versucht zu überzeugen, er hat alles getan, um Menschen zu überzeugen, das Evangelium anzunehmen, sich retten zu lassen, an diesen Jesus zu glauben. Aber es waren nur immer nur etliche. Auch in der großen Stadt Korinth, wo viele waren, war es doch nur ein kleiner Prozentsatz. Auch für uns gilt es also, uns einander unterzuordnen, uns nicht über andere zu erheben, damit die Welt erkennt, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, sagt Paulus, um an ihm Anteil zu bekommen. Und seine Briefe beginnen immer wieder mit Dank für die Gemeinde, mit Fürbitte für die Gemeinde. Paulus hat unglaublich viel gebetet. Er dankte für jede Gemeinde und für die Geschwister und er kannte doch fast alle persönlich. Die Briefe von Paulus sind mit dieser Liebe verfasst. In ihnen finden wir immer das reine Evangelium. Also auch wenn wir jetzt so einen Brief lesen von Paulus, denkt immer daran, er ist getrieben von der Liebe zu uns, von der Liebe zu Jesus. Er ist erfüllt damit und beauftragt auch von Gott, diese Dinge zu tun. Wenn Jesus um die Einheiten der Gemeinde so intensiv betet und das sein letztes Gebet ist mit den Jüngern, dann muss das auch unser Anliegen sein. In diesem Korintherbrief, der letzte Satz lautet: Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Meine Liebe ist mit euch allen. Paulus sagt damit, dass seine Liebe allen in der Gemeinde gilt, die zu Jesus gehören. Diese eine ewige Liebe, die geht auch über den Tod hinaus. Auch im Himmel bleibt diese Liebe bestehen. Wenn wir einmal bei Gott sind, dann gibt es nur Liebe. Liebe und Anbetung. Dann sehen wir diesen Gott, der uns so geliebt hat. Dann sehen wir Jesus, der uns die Tür zum himmlischen Vater aufgetan hat. Dann sehen wir, dass Jesus uns als guter Hirte unser ganzes Leben lang getragen und gehalten hat und uns dahin gebracht hat. Dann werden wir erkennen, wie er täglich für uns eingetreten ist. Was hat er alles für uns gebetet? Auch, dass unser Glaube nicht aufhört, denke ich, betet er auch. Dann werden wir unserem Heiland und unserem himmlischen Vater ewig danken und loben für seine unfassbare Liebe zu uns. Und dann sind wir der große Lohn für Jesus. Wir, die wir errettet wurden, sind sein Lohn. Ja, wenn wir wieder Briefe von Paulus lesen, dann denken wir daran. Er schrieb sie in völliger Übereinstimmung mit Gottes Willen. Seine Worte gelten auch uns und sie sind geschrieben auch aus Liebe zu uns. Amen.